Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Podcast-Erfolge, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Ich habe heute Wolfgang Stenger bei mir zu Gast von MSD und er ist Employee Experience Lead and Inclusion Officer und beschäftigt sich mit der Frage, sind wir attraktiv für Talente und wie binden wir Menschen an uns? Das ist ja auch eine Frage, die mich immer wieder in Unternehmen beschäftigt. Daher freue ich mich wahnsinnig auf das Gespräch. Und worauf ich mich besonders freue, weil das wisst ihr ja beim Zuhören jetzt noch nicht, Wolfgang ist ja eine ganz, ganz tolle, reflektierte Persönlichkeit mit Ansätzen, die ich so das erste Mal, als ich dich gesehen habe, nicht erwartet hätte. Und da könnt ihr, das kann ich schon mal vorwegnehmen, euch auf ganz viel wirklich gute Impulse freuen. Ich starte mit der Random Question und vorher erstmal hallo und wie schön, dass du da bist.
Hallo Laura und vielen Dank für die Einladung.
Eine schöne Frage. Für was bist du bereit, es hinter dir zu lassen?
Also ganz einfach, ich bin bereit, viel hinter mir zu lassen, weil ich ein wenig vergangenheitsorientierter, sondern sehr zukunftsorientierter Mensch bin. Also zum Beispiel bin ich gerade dabei, mit meiner Frau unsere Wohnungssituation komplett zu verändern. Wir haben ein eigenes Haus, ich gehe so langsam in Richtung Ruhestand, der kein Ruhestand am Ende sein muss. Aber wir ziehen jetzt zum Beispiel in eine WG, geben unser Haus auf, also so eine Alters-WG, um schlicht und einfach ein neues Kapitel in dem Leben aufzustoßen und nicht zu sagen, alles, was wir in der Zukunft tun, muss so aussehen wie das, was wir in der Vergangenheit getan haben. Und darauf freue ich mich. Das wird sicherlich auch eine spannende Zeit mit hoffentlich vielen schönen Erfahrungen.
Das klingt sehr, sehr spannend. Danke erstmal in den Einblick. Und dann, das habe ich jetzt in der Vorstellungsrunde noch gar nicht erzählt, was ich sehr spannend finde, wie wir uns auch kennengelernt haben. Ich habe nämlich eine Führung bei MSD gemacht und jetzt denkt ihr euch, es ist so eine typische Unternehmensführung. Aber ganz ehrlich, das war anders. Ich bin total überzeugt von diesem Raumkonzept, von dem Konzept, wie ihr euren Umzug 2022 gestaltet habt, der ungefähr 2,5 Jahre gedauert hat, sagtest du auch. Und in denen tatsächlich alle Mitarbeiter auch involviert waren, also gleichberechtigt involviert. Das heißt, bei der Raumgestaltung, bei der Bürogestaltung gab es keine Entscheidung von oben, so wird es gemacht, sondern es war ein Abstimmungsprozess.
Und ja, es waren, Laura, es waren nicht alle Mitarbeitenden, sondern wir haben einfach mal rumgefragt, wer hat denn Lust, an dem Projekt teilzuhaben. Und ganz ehrlich, wir dachten mal, da melden sich 10, 20 Mitarbeitende. Und am Ende hatten wir fast 100 Menschen, die da mitmachen wollten. Was uns natürlich organisatorisch vor eine größere Herausforderung gestellt hat. Aber wir haben uns gesagt, wenn schon ein so großes Interesse an diesem neuen Büro besteht, dann lassen wir die Leute doch einfach mitmachen, die da auch sich einbringen möchten. Wir haben extrem viele intelligente Menschen hier im Haus und das kann so ein Projekt am Ende ja nur befruchten und das ist letztendlich, hat sich das im Ergebnis ja auch wiedergespiegelt.
Ich bin natürlich jetzt total neugierig, wie du dich auch entwickelt hast, um da reinzukommen, weil ganz ehrlich, ich habe es ja beim Anfang schon gesagt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht dein Alter genau sagen oder darf ich dich fragen?
Natürlich. Natürlich, ich bin 63 Jahre alt und ich bin 45 Jahre im Berufsleben und der dienstälteste Kollege bei MSD.
Ja, und ganz ehrlich, liebe Zuhörer, wenn ich normalerweise jemand 63-Jährigen vor mir habe, dann ist er ganz oft eher in einer homogeneren und eher hierarchischen Denkweise Und ich finde deine Ansätze sehr, sehr erfrischend und die haben mich einfach am Anfang überrascht. Und deshalb möchte ich wissen, wie hast du dich dahin entwickelt? Weil ich kann mir schon vorstellen, es ist ja, ich gehe jetzt einfach, ich spule mal zurück, 20, 30 Jahren, war ja diese Art der Wertschätzung vielleicht schon, aber dieser, ich inkludiere alle Mitarbeiter, ich gehe voll auf das Thema Diversity ein, es werden Frauenthemen wichtiger. Das war ja vor 30 Jahren einfach noch gar kein Thema. Und
ja, ich bin 1979 ins Berufsleben eingetreten und das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute machen. Das war in der Tat eine extrem homogene Struktur, sprich 99% Männer in Führungspositionen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, dass wenn der Werkleiter, der ja damals schon fast eine Gottheit war, mit seinem Auto ins Werksgelände gefahren ist, in dem ersten Unternehmen, wo ich angefangen habe, da hat der Pförtner noch militärisch salutiert, um mal so ein bisschen zu zeigen, wo wir da in der Zeit noch stehen. Das Spannende am Berufsleben, wenn du so lange im Berufsleben bist, sind natürlich diese ganzen Entwicklungen, die du durchmachst. Und ich muss sagen, die spannendste Zeit in meinem Leben waren die letzten 10 Jahre. Ja, schlicht und einfach, weil ich erst ja auch nur in Leitungsfunktionen beschäftigt war. Und zwar in der Materialwirtschaft. Ich war meistens verantwortlich für Einkaufsabteilungen und habe Dinge wie Logistik gemacht. Also alles administrative Dinge, die jetzt mal vordergründig erstmal wenig mit Menschen zu tun haben, wenig mit Transformationsprozessen zu tun haben. Aber das Spannende ist natürlich, haben auch diese Zeiten etwas mit Menschen zu tun, gerade wenn du eine Führungskraft bist. Und dann bin ich irgendwann zu MSD gekommen. Ja, das sind jetzt so ungefähr 12 Jahre. Und da erst wurde ich mit solchen Themen wie Diversity, Inclusion und diesem Themenfeld überhaupt konfrontiert. Und ich fand es extrem spannend, weil ich irgendwann auch verstanden habe, was sind eigentlich die Auswirkungen davon. Also nicht nur, was macht es mit den Menschen, was macht es mit der Wertschätzung, aber auch, was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen. Das sind ja alles Dinge, wo wir heute drüber reden sollen. Und natürlich sind auch sehr viele Dinge, die mich selber verändert haben. Ja, ich habe da so eine Geschichte, so von der Farbenlehre war ich schon immer so mehr so dieser rote Typ, also sehr straight zum Ziel, wenig nach links und rechts geguckt, also möglichst, du hast schnell und möglichst erfolgreich dein Ziel erreicht. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal ein Vorgesetzter mich angesprochen hat und das Ganze so mit einem lobenden Touch, so, du weißt schon, dass bei mir in der Abteilung alle Angst vor dir haben. Und das war etwas, was mich, ich muss ganz ehrlich sagen, schon fast schockiert hat, welches Außenbild ich da abgebe. Und war auch etwas, wo ich mich wirklich sehr ernsthaft hinterfragt habe, was tust du da, um eine solche Wirkung auf Menschen zu erzielen? Und dann habe ich mich wirklich mal damit beschäftigt und habe gerade zu den Menschen, wo ich so innerlich gefühlt habe, denen bringe ich den wenigsten Respekt entgegen, habe ich mich mal wirklich angestrengt, den Menschen zuzuhören, in einen wirklichen Dialog zu kommen, Vertrauen aufzubauen. Und es war unglaublich, was ich da zurückbekommen habe. Ja, weil du natürlich nach einer ganzen Zeit, also Vertrauen gewinnst du gerade in so einer Situation nicht in 20 Minuten, war dann eine gegenseitige Wertschätzung da. Und vor allem war das Ergebnis, dass die Zusammenarbeit viel, viel besser funktioniert hat. Also die Frage ist natürlich auch bei allen Transformationsprozessen, was für alle für psychologische Hintergründe da sind, du musst auch bereit sein, in solchen Fällen an dir selbst zu arbeiten. Und am Ende macht es auch Spaß, weil wenn du es tust, hast du auch bessere Ergebnisse für dich selbst und für dein Wohlbefinden und für das Wohlbefinden anderer natürlich.
Also einmal diese bessere Ergebnisse und dann aber auch wirklich diese Veränderung in der Wertschätzung. Ne? Also ich sehe jemand anderen, den ich vielleicht vorher in irgendeine Schublade gesteckt habe und dann plötzlich erkenne ich, spannend, woher kommt der denn? Mhm. Und mein Großvater, der mir sehr, sehr verbunden ist, der hat zu mir immer gesagt, Laura, es gibt niemand, der so schlecht ist, dass du nicht mal etwas von ihm lernen kannst. Also diese Subbotschaft darunter ist, versuche von jeder Person etwas zu lernen.
Das ist eine gute Botschaft, ja.
Eine ganz, ganz tolle Botschaft und ich finde, die passt dazu auch total gut, weil es ja genau das ist, hey, spannend, wenn ich mich mit dieser Brille in ein Gespräch begebe, dann entstehen plötzlich neue Welten und ich entwickle auch einen Respekt vor meinem Gegenüber, den ich vielleicht vorher in ein, der zieht nicht so schnell mit, der ist nicht so lösungsorientiert reingesteckt habe.
Das ist richtig.
Ja, das finde ich einen richtig, richtig spannenden Wandel und mir gefällt auch gut das, was du auch noch gesagt hattest, gerade mit auch die Bereitschaft, an sich selbst was zu verändern. Weil damit gehe ich ja als Führungskraft auch voraus. Weil ganz oft ist es ja so, wir wollen Veränderung, aber ungern die Veränderung bei uns selbst, weil das ja auch unbequem und anstrengend.
Das sehe ich, kann ich zu 100% unterschreiben. Ich finde immer, was noch dazu kommt, ist so ein Thema, das ich mit Beharrlichkeit überschreiben würde. Was ich halt oft sehe, ist, wir sehen Dinge, die nicht richtig sind. Und wir versuchen sie zu verändern und wir sind mit, ich sage immer, halb zufrieden. Und das funktioniert nicht. Ja, wenn ich Veränderungsprozesse treibe, wenn ich ein besseres Ergebnis haben will, und das ist vollkommen, vollkommen unabhängig von der Frage, mit was ich mich beschäftige. Wichtig ist, ich muss dranbleiben, ich muss mir immer wieder die Frage stellen, ist das richtig, was wir da entschieden haben? Weil manchmal bedeutet richtig ja auch nur, ich gehe einem Konflikt aus dem Weg. Und das darf es nicht sein, weil da ist das Endergebnis leidet schlicht und einfach darunter. Deswegen ist immer auch ein gewisses Stück Beharrlichkeit, wenn ich wirklich etwas versuche, in seiner Grundsubstanz auch zu verändern.
Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal wichtig, diesen Punkt. Auch in diese Bereitschaft reinzugehen, hey, es wird jetzt mal kurz unangenehm, aber ich gehe mit der Klarheit voran und dann komme ich auch in Konflikt und dann geht es eben nicht unter den Teppich.
Mhm, genau. Also das siehst du dann letztendlich auch dieses Beispiel dieses Büros. Mhm. Ja, also logischerweise, wenn du auf einmal ein Büro Projekt machst in einem Konzern, das eine vollkommen andere Ausrichtung hat. Natürlich hast du Diskussionen, ja, weil es gibt immer schon diese Aussagen und die habe ich nicht selten auch in diesem Projekt gehört, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, also warum sollten wir es verändern? Wenn man aber mal kritisch reingeschaut hat und mit Menschen gesprochen hat, die in anderen Projekten dieser Art heute arbeiten, da hat man schon Kritik gehört, weil die Menschen gar nicht gefragt wurden. Und für mich ist halt auch immer wichtig, dass du einen Alignment-Prozess hast. Ja? Denn wir haben hier einen Paradigmenwechsel vollzogen. Wir kommen aus einem relativ klassischen Bürogebäude. Ich sage, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, Pharma früher auch ein bisschen verstaubt. Mhm. Ja? Und die Frage war halt, die wir in diesem Projekt haben, wie werden wir für Talente interessant in den nächsten Jahren? Was brauchen wir dafür? Was müssen wir verändern? Wie halten wir Menschen im Büro? Und damit verbunden waren auch ganz wenige Entscheidungen, die vorab getroffen wurden in dem Büro. Nämlich einmal, es wird keine Büros mehr geben, es wird keine allokierten Arbeitsplätze mehr geben. Und es wird keine Homezones mehr geben. Für die, die nicht wissen, was eine Homezone ist, das ist schlicht und einfach, Abteilungen sitzen zusammen. Also wie du das von früher kennst, da sitzt die Finanzabteilung und da sitzt die Personalabteilung und da sitzt das Marketing. Das gibt's heute nicht. Die Menschen kommen heute bei uns ins Büro und die suchen sich den Arbeitsplatz, der am besten zu ihrer Arbeit und zu ihrem Wohlbefinden passt. Und man darf nicht denken, dass das am Anfang ein riesen Willkommensgeschrei war. Toll, dass wir das jetzt bekommen, sondern das wurde natürlich sehr, sehr kritisch hinterfragt. Und da hat genau dieser Prozess geholfen, die Menschen mit reinzunehmen in das Projekt. Ja, bestimmt selbst, wie er in der Zukunft arbeiten möchte. Und wenn du mal 100 Menschen in so einem Projekt drin hast, was natürlich ein sehr aufwendiger Transformationsprozess war, weil du musst dich mit den Menschen auseinandersetzen, du hast sehr viele Diskussionen innerhalb so einem Prozess. Du musst immer wieder zurück, um das Alignment einzufordern. Also das ist kein einfacher Prozess. Den haben wir damals mit einem Büro in Augsburg gemacht. Und zwar haben wir uns ein Planungsbüro gesucht, das aber gleichzeitig sehr stark auf der Transformationsebene war. Ja, weil wir haben am Anfang gemerkt, du hast auf der einen Seite die Planer, auf der anderen Seite hast du die Leute, die den Transformationsprozess treiben, aber die reden nicht miteinander.
Ja.
Und für uns war essentiell, dass alles das, was aus dem Transformationsprozess, aus diesem Kreativprozess, wie sieht denn unser Büro von morgen aus, dass das letztendlich auch seine Auswirkungen in der Planung und in der Ausführung hat. Und das hast du heute ganz, ganz selten. Ja, und war ein wesentlicher Punkt, letztendlich für uns diesen aufwendigen Transformationsprozess zu betreiben. Da ist dann oft auch die Frage gekommen, ja, es kostet doch wahnsinnig viel Geld und ja, ist das nicht vollkommen über das Ziel hinausgeschossen? Und das kann ich ganz klar verneinen, weil Unternehmen geben meistens sehr, sehr viel Geld für solche Projekte aus. Und die Frage zu mir, zu der man immer wieder zurückkommen muss, ist die Frage, warum tun wir das überhaupt? Also unser Büro, in dem wir damals in Haar waren, das war kein schlechtes Büro. Ja, das war nicht so, dass man da nicht arbeiten konnte. Ja. Aber die Frage war, wie werden wir für die zukünftigen Talente attraktiv, aber auch, wie verbessern wir uns im Netzwerken? Wie bauen wir Silos ab? Ja, also gerade Silo-Denken in Abteilungen, die wenig bereit sind, Netz zu werken über die Abteilungsgrenzen hinaus. Und das war ein ganz großer Trigger. Das war übrigens auch das, was uns das Management mitgegeben haben in dieser Zeit, wo wir hinwollen. Und da befindest du dich natürlich in einem ziemlichen Spannungsfeld, weil alles ist neu und Veränderung ist ja jetzt nicht grundsätzlich etwas, was von der Mehrheit der Menschen geliebt wird. Und deswegen war es aus unserer Sicht einfach extrem wichtig, dass wir die Menschen auf diesen Prozess mitgenommen haben und indem sie auch Entscheidungen treffen durften. Und am Ende kann ich sagen, die Identifikation mit dem Projekt ist weit, weit höher, wie ich das aus vergleichbaren Projekten kennengelernt habe. Und das Zweite ist, wir haben auch einen höheren Rücklauf ins Büro. Ja, also das Ganze ging ja, wie du weißt, durch die Corona-Zeit hindurch. Mhm. Schlicht und einfach, da hat sich ja Arbeiten extrem verändert, weil das Homeoffice hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und wir haben eine sehr großzügige Homeoffice-Regel, aber wir möchten schon, dass die Menschen noch zusammenkommen, dass sie Kreativprozesse gemeinsam vorantreiben. Und das wollen wir aber nicht tun, indem wir sagen, du musst in das Büro kommen, sondern indem wir ihnen attraktive Arbeitsumgebung schaffen, die eben möglichst alles das abbildet, was sie für das Arbeiten benötigen. So haben wir eben offene Büros, aber wir haben viele Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten. Also alle Dinge, die musst du berücksichtigen. Tust du das aber mit den Menschen? Ja, und ich habe dir das ja schon in der Vorbesprechung erklärt, wie haben wir Möbel rausgesucht? Ja, wir hatten Vorschläge von einer ganz fantastischen Innenarchitektin, Dina Andersen. Und dann haben wir Messen veranstaltet, wo wir ganz viele unterschiedliche Stühle, Tische, Phoneboxen und whatever aufgestellt haben und haben es einfach die Menschen testen lassen. Und da kam halt raus, dass die Innenarchitektin vielleicht einen Stuhl gewählt hat, der sehr stylisch war, aber wenig bequem. Ja, und dann haben die Mitarbeiter gesagt, nee, wir wollen einen bequemeren Stuhl. Dann haben wir in diesem Fall sogar neue Stühle kommen lassen, weil eigentlich die Zufriedenheit mit keinem Stuhl so richtig war. Jetzt kann man sagen, ja, wahnsinnig aufwendig, aber alleine die Frage, ob ich 2 Stunden in einer Besprechung auf einem bequemen oder auf einem unbequemen Stuhl sitze, macht ein bisschen was mit mir. Und wenn ich ihn dann noch selber rausgesucht habe als Belegschaft, dann kann ich sagen, ja, richtige Entscheidung getroffen. Wenn es andere getan haben, ist schwieriger.
Absolut. Und das finde ich gerade einen ganz, ganz wertvollen Punkt, dieses die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Für uns beide total logisch. Gleichzeitig sehe ich es immer wieder in der Arbeit, draußen in Trainings, in Coachings, in Kulturveränderungsprojekten, an denen ich mitwirke, dass das ganz oft vergessen wird, weil es scheint auf den ersten Moment schneller und dann habe ich das Thema abgehakt, nur man stolpert halt danach. Ne? Ich hatte ja vorher auch von dem Projekt erzählt, bei dem ich mit den 250 Mitarbeitern auf die 4-Tage-Woche umgestellt habe und gar nicht jetzt also im Endeffekt steckt dahinter ja auch eine Kulturveränderung. Es ging um mehr psychologische Sicherheit, um mehr Wertschätzung reinzubringen, um eben den Output gleich zu lassen, weil das Ziel haben wir auch erreicht und wir haben das Ziel nur erreicht, weil wirklich auch da wir alle Mitarbeiter mit ins Boot geholt haben und mit alle meine ich einen ähnlichen Prozess wie bei euch. Wir haben einfach mal gefragt, wer sich Lust hat zu bewerben und es haben sich 45 Mitarbeiter beworben auf den Prozess. Also auch so eine Prozentzahl zwischen 15% und 20%, die wirklich Lust haben und das zeigt ja auch wieder vom Menschenbild her, hey, die Mitarbeiter, die haben Interesse dran, die sind da mindestens 8 Stunden am Tag, die haben Bock mitzugestalten. Und dann, wenn sie mitgestalten, nehmen sie natürlich auch, dann haben sie Lust, das weiterzutragen, dann sehen sie den Sinn drin, dann sprechen sie auch wieder mit den anderen Mitarbeitern
und sie entwickeln sich weiter.
Auch das?
Ja, also was wir erlebt hatten, wir hatten anfangs ein paar Kolleginnen und Kollegen, da hatte man den Eindruck, die sind nur in dieses Projekt gegangen, um es zu verhindern. Also haben extrem dagegen gearbeitet. Und ich kann mich an einen speziellen Fall erinnern, der äußerst, äußerst kritisch war. Der junge Mann war später einer der größten Verfechter dieses Projektes, weil er hat sich innerhalb dieses Projektes mit New Work beschäftigt. Der hat sich überlegt, was macht das mit den Menschen? Und natürlich war auch am Anfang Misstrauen da. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja bei den fast 100 Kolleginnen und Kollegen 10 Workstreams mit unterschiedlichen Themenfeldern gemacht. Und ich bin dann in jedem dieser Workstreams drin gewesen. Und ich habe fast immer eine Frage gestellt bekommen, was ist unser maximales Budget und in welchen Grenzen arbeiten wir? Und ich habe immer dieselbe Antwort gegeben. Ich habe gesagt, ihr habt kein maximales Budget und ihr arbeitet auch nicht in Grenzen. Weil erstmal müssen wir doch wissen, welche Ideen aus diesem Prozess herauskommen. Und dann kommt erst das Thema Budget. Ja, weil dann können wir das aus den 10 Workstreams zusammenwerfen und können eine Prioritätenliste entwickeln. Was ist denn jetzt von den Ideen uns das Wichtigste und wie bringen wir in dem Budget, das es natürlich gibt, diese Ideen unter? Ja, und vielleicht haben wir auch noch die eine oder andere Idee, die so wichtig ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld dazu bekommen. Das war mir eben ganz wichtig, dass ich keine Grenzen vorgebe. Ja, und nicht von vornherein bestimme, was sind das Ende des Denkens, ja, was ja ein vollkommener Wahnsinn ist in einem solchen Projekt. Wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen Innovation, wir wollen Kreativität. Wir wollen ja dasselbe, dass die Menschen in ihrem Berufsleben tun. Wir wollen innovative Menschen. Wir wollen Menschen, die uns weiterentwickeln, ja, die uns helfen. Und das war der große Vorteil. Wir hatten extrem viel spannende, unterschiedliche Typen in diesen Workstreams, die ganz tolle Ideen entwickelt haben, wo selbst unsere Architekten davon profitiert haben und gesagt haben, die Frage hatten wir noch nicht, aber die ist gut. Ja? Und wie finden wir eine Antwort darauf? Ich nenne dir ein Beispiel, es war Corona. Uns kam die große Frage, naja, jetzt haben wir unterschiedliche Arbeitsplätze, weil ich gehe ja nicht immer an meinen selben Arbeitsplatz und jetzt muss ich meine Tastatur und meine Maus durch die Gegend schleifen. Das macht doch keinen Spaß, ja, ist doch blöd. Und ich saß so da und habe mir gedacht, stimmt, was machen wir jetzt? So, und dann sind wir in so einen Prozess gekommen und haben darüber nachgedacht, was kann man denn tun? Und am Ende kam die Idee, es gibt aus der Medizintechnik Tastaturen und Mäuse, die haben überhaupt keine so Zwischenräume, wo was reinfallen kann. Die haben praktisch eine geschlossene Oberfläche und die kannst du einfach mit einem Lappen abwischen. Und das war natürlich vor allem in Corona wichtig, ist aber natürlich auch heute noch wichtig. Und dann haben wir so ein paar von diesen Dingern bestellt und haben die ausprobiert, weil wir natürlich auch mal wissen wollten, sind die überhaupt praktikabel, funktioniert das? Und haben die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gegeben, ja, und die kamen am Schluss und gesagt, funktioniert wie die Maus ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber die Tastatur, die ist super. Und dann haben wir das eingekauft und das Problem war behoben, weil heute haben wir die fest an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen stationiert, im ganzen Haus. Die werden dann von den Reinemacherkräften gereinigt und wenn ich selber jetzt mal den Eindruck habe, das Ding ist nicht so sauber, wie ich mir das vorstelle, dann nehme ich mal halt einen Lappen und putze es selber ab. Ja, dafür gibt es genug Reinigungsstationen, wo ich letztendlich ein Tuch finde, das so eine desinfizierende Wirkung hat und dann wird es schlicht und einfach abgeputzt. Ja? Und das sind so kleine Dinge, oder was ich dir vorhin gezeigt habe, wir haben uns darüber unterhalten in der Versorgung, wir haben ja unterschiedliche Kaffeeküchen. Also da war die Frage,
das ja, finde ich so genial.
Dann war die Frage, was machen wir denn? Da stehen ja immer dann die ganzen Tassen rum, wenn die Spülmaschine läuft. Und dann kam dieser Workstream auf die Idee, machen wir doch zwei Spülmaschinen. Wenn die eine läuft, können wir die andere befüllen. Und genau so haben wir das am Ende gemacht. Ja, das hat uns eine Spülmaschine mehr gekostet. Aber im Endeffekt hast du heute nicht diese Tassenberge rumstehen, wie du das oft mal so in so Coworking Spaces, aber auch in vielen anderen Büros siehst, weil jeder nur hingeht, die läuft ja, ist ja schön bequem, stelle ich es oben drauf. Manchmal gibt es natürlich Leute, die sie immer noch oben drauf stellen, aber da kann man auch mal sagen, Kollege oder Kollegin, da ist die Spülmaschine.
Sogar zwei.
Genau, wir haben sogar zwei.
Und es bringt mich jetzt auch schon so ein bisschen, weil dieses Haus ist wirklich, wirklich besonders. Es fängt schon rein, wenn man reinkommt, dann geht die Tür auf und die Rezeption ist nicht vorne, sondern sie ist rechts versteckt. Also einfach so schon mal, man ist nicht so abgefertigt, sondern man fühlt sich, das Erste, was ich sehe, ist eine Cafeteria oder eine Kaffeebar, die auch noch total gut dekoriert ist. Also so habe ich schon so ein Gefühl eigentlich, ich gehe an einen schönen Ort und nicht an einen Ort, wo eine Grenze dazwischen ist. So für mein persönliches Empfinden. Dann gibt es ein Treppenhaus, wo sogar die Kalorienzahlen an den Stufen stehen, damit ich gleich noch weiß, was ich mache, wenn ich die Treppen hochlaufe. Und was mich dann besonders beeindruckt hat, einfach weil ich diese Problematik kenne, vielleicht ganz kurzer Exkurs, ich habe seit 2012 engagiere ich mich jedes Jahr bei den Johannitern und da gibt es unter anderem auch diese Johanniterlager, wo wir mit Behinderten, Jugendlichen und Erwachsenen in ein Zeltlager gehen und dort einfach ja eine Woche Halligalli mit den Kindern oder mit den Jugendlichen haben, so ein Erlebnis, was sie normalerweise nicht so haben. Und da gibt es natürlich bei diesen Ausflügen auch so Themen wie, wo finde ich jetzt die nächste Behindertentoilette? Wo können wir eigentlich gerade überhaupt hingehen? Wie funktioniert das? Viel beschwerlicher. Und ich habe das bei der Führung, mir sind echt damals Tränen in die Augen geschossen, als ich gesehen habe, weil ihr habt ja auch noch so einen Lastenaufzug, also nicht Lastenaufzug, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, dieses Gerät, wo man mit jemand gemeinsam besser aufs Klo gehen kann.
Ja, erzähle ich dir gleich.
Genau. Und da war ich einfach so, wow, weil das ist in der Arbeit wirklich ein Thema. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wenn du wo arbeitest, vielleicht im Rollstuhl sitzt und du hast nicht auf jedem Stockwerk eine Toilette oder vielleicht irgendwo ganz versteckt im Haus, was das für eine Beschwerlichkeit ist. Und das zeigt ja nur an der äußeren Struktur, dass hier mitgedacht wird. Und jetzt möchte ich gerne...
Ja, vielleicht nur ganz kurz auf die Barista-Bar. Das war auch eine Idee unserer Kolleginnen und Kollegen, eben genau wie du es gesagt hast, nicht diese typische Barriere, sondern ich komme rein und habe gleich diese Kaffeehaus-Atmosphäre, fühle mich sehr viel wohler, weil da die Gäste nicht irgendwo auf einem kleinen Stühlchen sitzen müssen, bis sie abgeholt waren, sondern die können an die Barista-Bahn gehen, sich ein Cappuccino nehmen und das ist natürlich ein viel schöneres Entree für ein Büro, was oft von Gästen wirklich bemerkt wird. Ja, Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung. So, wir haben ja schon mal ein bisschen dieses Thema Vielfalt und Inklusion angesprochen, was ich glaube eine ganz, ganz große Stärke von MSD ist. Mhm. Also nehmen wir mal das Thema Gender Diversity, wo wir circa 50% der Führungskräfte sind Frauen. Das heißt, wir sind hier schon einen weiten Weg sehr konsequent gegangen, um das zu erreichen, weil wir eben wissen, wie wichtig D&I für ein Unternehmen ist. Bei Menschen mit Behinderung sieht es jetzt nicht so toll aus. Da sind wir so ein bisschen an dieser gesetzlichen Quote. Aber es geht ja nicht um Quote. Also man muss sich vorstellen, wir haben sehr schwankende Zahlen in der Frage, wie viele Menschen mit Behinderung es in Deutschland gibt. Aber man kann vielleicht mal so als Faustformel sagen, wir haben 15 Millionen in diesem Land, die irgendwelche Behinderungen haben. Das können körperliche Behinderungen haben, das kann Neurodiversität sein, das können chronische Krankheiten etc. sein. Also das ist sehr vielschichtig. Und weil wir fest daran glauben, dass diverse Unternehmen erfolgreicher sind, haben wir uns halt auch zum Ziel gesetzt, wie können wir denn mehr Talente mit Behinderungen für uns interessieren. Und das ist kein sehr einfacher Weg, ja, weil man sich mal genau überlegen muss, wie kommen wir denn dahin. Zum Beispiel haben wir begonnen damit, einfach Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, indem wir seit 7 Jahren die Anna Schaffelhuber Camps für Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung ausrichten. Das sind inklusive Camps, bei denen immer 50% Jugendliche oder junge Erwachsene mit und ohne Behinderung teilnehmen. Und dieses Camp heißt nicht umsonst Grenzenlos Camp. Es geht darum, dass die jungen Menschen dort eben ihre Grenzen lernen, wo sie sind oder eben auch nicht. Das heißt, die machen Segelfliegen, die gehen Raften, die gehen mit Lamas wandern, die sind in Sportclubs. Also die machen wirklich sehr, sehr viele Dinge, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht hätten und wo viele ihrer Eltern wahrscheinlich gesagt hätten, lass die Finger davon, das kannst du nicht.
Ja.
So, also es ist ein Camp, wo wir wirklich Jugendliche motivieren und ein fantastisches Feedback von den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern bekommen. Das ist wirklich sensationell. Ich bin da oft auf diesen Camps, die meistens im August stattfinden, und ich habe nicht selten Tränen in den Augen, wenn wir da das Feedback bekommen. Das Camp hat natürlich auch das Ziel, dass wir sichtbar machen nach außen, wir sind bereit für Menschen mit Behinderung, für Talente mit Behinderung. So. Das ist natürlich noch nicht alles. Ein weiteres Thema, was wir jetzt auch nachgezogen haben, alle unsere Jobpostings gehen jetzt auch an MyAbility. Das ist die größte Jobplattform im deutschsprachigen Raum für Talente mit Behinderung. Das heißt, wir schreiben jetzt auch alle diese Stellen ganz konsequent aus, weil wir der grundsätzlichen Einstellung sehen, alle unsere Jobs können Menschen mit Behinderung auch machen. So, und dann kamen wir irgendwann auf zu diesem Gebäude. Und das Tolle an diesem Gebäude war, dass es einfach noch nicht gab. Das heißt, es gab eine Planung, wie wir den Mietvertrag unterschrieben haben, aber das Gebäude stand noch nicht. Und das hat natürlich sehr schnell den Gedanken bei uns, oder der Gedanke, der uns begleitet hat, was können wir denn tun, dass da in puncto Barrierearmut, Barrierefreiheit einfach neue Maßstäbe gesetzt werden. Dann ist ja ganz spannend, ja. Ich habe damals in der Runde, war ich jetzt mit den Gesetzgebungen auch nicht so vertraut, habe ich mal die Frage gestellt, wie viele Toiletten für Menschen mit Behinderung müssen wir denn eigentlich installieren? Und da hieß es, keine. Ich dachte, es wäre eine. Aber nein, es gibt überhaupt keine Vorschrift, dass du eine hast. Diese Vorschriften gibt es nur für öffentliche Gebäude, also Rathaus, Finanzamt, ja, etc. So, und dann ist es oft so, und so war es auch in unserer alten Niederlassung in Haar, da hast du dann eine Toilette für Menschen mit Behinderung, aber du hast 3 Stockwerke mit einem Rollstuhl, wenn du einen hast, zu durchqueren, bis du dort hinkommst. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man ein Magenproblem hat. Ja, und dann haben wir einfach die Diskussion am Anfang dieses Projektes aufgemacht. Wie wäre es denn, wenn wir genauso viele Toilettenanlagen für Menschen mit Behinderung wie für alle Menschen ohne Behinderung haben? Dass die Wege kürzer sind. Und das war natürlich eine harte Diskussion, weil das hat schon Umplanungen nach sich gezogen.
Kann ich mir vorstellen.
Und ich weiß nur, ich bin eines Abends mal heimgefahren und war ziemlich müde, und dann ruft mich einer der Architekten an und sagt, du Wolfgang, eigentlich brauchen wir ja nur eine Toilette auf jedem Stockwerk. Geplant waren zwei. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann sagt er, naja, wir können ja den Arbeitsplatz frei heraussuchen. Das heißt, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, als Beispiel, der kann sich ja seinen Arbeitsplatz in der Nähe einer Toilette raussuchen. Ich war ziemlich müde, wie gesagt, und habe gesagt, ja, das ist eigentlich ein ziemlich valides Argument. Habe dann aufgelegt, bin weitergefahren und habe dann gesagt, hast du denn gerade gesagt? Ja, und ich habe ihn direkt zurückgerufen und habe gesagt, wann hast du dir eigentlich mal deinen Arbeitsplatz in der Nähe einer Toilette rausgesucht? Doch allenfalls, wenn du den Pfiff hattest. Ja. Und dann sagt er, ja, das stimmt, aber ja, ich dachte, und habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, das ist grundsätzlich der falsche Gedanke. Mhm. Im Grunde, habe ich gesagt, müssten wir uns eher die Frage stellen, bräuchten wir nicht noch mehr? Aber wir haben ja genau auch Strecken berechnet, wie weit bist du unterwegs, wie lange brauchst du das? Und ich war vollkommen sicher, mit zwei kommen wir zurecht. Und dann haben wir das eben auch so gemacht. Und das ist jetzt die eine Frage. Also die Frage, hast du ausreichend dieser Einrichtung? Die andere Frage, und da hat mich Anna Schaffelhuber drauf gebracht, und das fand ich sehr spannend, mit der wir ja die Schaffelhuber-Camps gemeinsam ausrichten. Die ist ja siebenfache paralympische Goldmedaillengewinnerin und unzählige weitere Auszeichnungen. Ein sehr sympathischer Mensch. Und ich habe mich mit ihr damals über dieses Projekt unterhalten. Wir haben so ein bisschen gebrainstormt und dann sagt sie auf einmal zu mir, Wolfgang, beschreib mir doch mal, wie eine Behindertentoilette aussieht. Und dann habe ich gesagt, naja, weiß gefliest, Edelstahlarmaturen, meistens ein Siphon in der Mitte. Und dann sagt sie, genau. Und die nächste Frage, würdest du dich darauf wohlfühlen? Und dann wusste ich auch, worauf sie raus will.
Ja, darf ich sagt, ganz kurz spoilern?
Ja, gerne.
Weil ich das so, es kommt das kleine Spielkind in mir raus, aber es ist so schön einfach. Du gehst da rein und machst die Tür auf und es sieht eigentlich aus wie im stylischen Café. Also, weil du quasi, also im stylischen Café, wie manchmal gibt es ja in so stylischen Cafés so abgefahrene, Innendesign ausgerichtete Toiletten. Und genau so ist es im Endeffekt, weil du begrüßt wirst von einer richtig coolen, bunten Tapete. Ich glaube, es war im einen Geschoss ein Papagei drauf. Und es ist gleich so ein richtig schönes Wohlfühlgefühl.
Also Laura, es sind im Erdgeschoss Flamingos. Im ersten Stock sind es wie heißen die Vögel? Im dritten Stock sind, ich komme noch drauf, im dritten Stock sind es Papageien. Wir haben das deswegen so gewählt, dass wenn du auf der Toilette einschläfst, erkennst du an dem Vogel, auf welchem Stockwerk du aufgewacht bist. Nein, nein, Spaß beiseite. Es geht einfach darum, warum sieht eigentlich eine Toilette für Menschen mit Behinderung aus, wie sie aussieht und warum sieht sie anders aus wie alle Toiletten für andere Menschen?
Ja.
Deswegen haben wir gesagt, nein, die müssen alle so sein, dass sich Menschen darauf wohlfühlen. Und da gibt es keine Unterschiede. Es gibt übrigens auch überhaupt keine fachlichen Gründe. Und Anna hat damals zu mir gesagt, ja, es sieht aus wie eine Operationssaal, normalerweise die Toiletten. Und da will kein Mensch draufgehen. Keine Frau, kein Mann mit einem Rollstuhl würde sich seine Wohnung mit einer solchen Toilette ausrüsten. Warum? Ja, es gibt eigentlich gar keinen Grund, aber das ist, weil wir oft den Status quo viel zu schnell akzeptieren, ohne uns mal die Frage zu stellen, wie fühlt sich eigentlich der Mensch, der da reingeht.
Ja.
Und das Schöne ist natürlich, dass dieses auch Familientoiletten sind. Das heißt, wenn du ein Kind mitbringst, kannst du da reingehen. In den meisten dieser Toiletten gibt es auch einen Wickeltisch. Und weil du oft ja auch das Thema hast, du hast als Vater mit einer Tochter die Frage, gehe ich jetzt auf die Damentoilette, gehe ich jetzt auf die Herrentoilette? Ja, also das ist ja immer so ein bisschen ein Zwiespalt. Und dann sind es gleichzeitig auch Toiletten für Transgender-Personen. Ich kann mich damals erinnern, wir haben für die Öffentlichkeitsarbeit einen jungen Mann eingestellt. Der ist jetzt auch, der leitet bei uns die Rainbow Alliance. Und der hat das gesehen mit diesen Transgender-Toiletten, weil die halt auch entsprechend beschriftet sind. Und hat gesagt, wie geil ist das denn? Ja. Und das alles hat eben was mit der Frage der Wertschätzung zu tun.
Absolut.
Ja, wenn ich jemanden einstelle oder mich dafür interessiere, dass ich Talente mit Behinderung bekomme, aber ich tue nichts für diese Menschen. Ja, und die sehen das auch. Ja, und wir entwickeln uns auch nicht weiter. Ja, dann sagen die, das ist ja toll. Ja, ist ja schön gedacht. Viele Unternehmen sagen dann auch, du kannst ja im Homeoffice bleiben. Ja, und so etwas. Und all das separiert Menschen und das wollen wir nicht. Ja, wir möchten, dass sich die Menschen wohlfühlen. Ich kriege natürlich oft diese Frage gestellt, wo sind denn jetzt deine ganzen Menschen in den Rollstühlen? Das ist ein Weg, wenn wir darüber nachdenken, wie lange es gedauert hat, bis wir zu einer genderausgeglichenen Führungsstruktur gekommen sind. Ja, dann kann man sich vorstellen, das ist auch nicht ein Weg, der über Nacht geht. Also was wir zum Beispiel auch gerade starten, ist Führungskräfteschulungen anzubieten, genau was den Umgang mit Menschen mit Behinderung betrifft. Weil wir merken, da gibt es eben noch wahnsinnig viele Defizite. Das ist jetzt einfach so, weil vielleicht die Führungskräfte gar keinen Umgang haben mit Menschen, die vielleicht eine sichtbare oder nicht sichtbare Behinderung haben oder wenig Umgang damit haben. Da gibt es viele Unsicherheiten, da gibt es rechtliche Unsicherheiten. Ja, und deswegen wollen wir unsere Führungskräfte auch damit reinnehmen, dafür interessieren, weil das halt wichtig ist, wenn ich am Ende eine Entscheidung treffe, dass eben auch das diskutiert wird. Ja, und warum nicht einem Mensch, der eine Behinderung wird? Und man weiß zum Beispiel aus der Wissenschaft, da gibt es Umfragen, dass bei Jobinterviews mit Menschen mit Behinderung es oftmals 90% im Gespräch um die Behinderung und nicht um die Skills geht. Ja, und das sind eben Dinge, die wir verändern müssen. Ja, da haben wir auch ein sehr fortschrittliches Recruitment, die da mitarbeiten, sich darüber Gedanken machen, wie können wir das einfach ausschließen, dass es Gespräche dieser Art gibt. Also wie können wir uns stetig weiterzuentwickeln, um irgendwann wirklich auch mal eine Heimat für Top-Talente mit Behinderung zu werden. Und das betrifft letztendlich diese Art und Weise, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir entsprechende Wertschätzung den Menschen gegenüber, das geht natürlich über alle diverse Formen.
Ja. Ich finde den Fakt gerade noch richtig spannend, wo du sagtest, dass in einem Bewerbungsprozess es dann mehr um die Behinderung anstatt um die Skills geht und das mal weitergesponnen ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist erstmal. Und dann aber habe ich ja auch gleich einen Bias und guck wieder mehr auf die Behinderung anstatt auf die Stärken. Das heißt aber auch in der Folge entstehen ja auch Verzerrungen zu Weiterentwicklung und zur Förderung von dieser Person. Was ja da schon in diesem Prozess anfängt, wo dann die Diskriminierung sich noch mehr durchzieht.
Kann ich absolut verstehen. Und du musst dich einfach auch mal mit den Menschen unterhalten. Wir haben ja Menschen mit Behinderungen. Ich habe ziemlich viele Gespräche, auch über die Frage von ungeschicktem Verhalten oder wo sich Menschen jetzt mal zurückgesetzt fühlen, weil ein Vorgesetzter vielleicht nicht die notwendige Sensibilität an einer bestimmten Stelle gezeigt hat. Und das zeigt eben immer wieder, dass wir da weiterarbeiten müssen, dass wir da mehr sensibilisieren müssen, dass da mehr Wissen einfach auch da sein. Wir haben einen Capability Workstream, also wir haben im Haus unterschiedliche EBRGs, wir haben ein Women Network, wir haben ein New Generation Network, wir haben eine Rainbow Alliance. Mit der Rainbow Alliance war ich übrigens jetzt das erste Mal auf einem Christopher Street Day auf dem Wagen oben, ein fulminantes Erlebnis. Wir sind immer in München und in Köln auf den Christopher Street Days vertreten. Es war ein Traumtag für mich gewesen. Ich wollte noch mit meiner Frau nochmal nach Köln, aber das haben wir dann zeitlich nicht geschafft. Das wollen wir nächstes Jahr nachholen. Und wir haben einen Capability Workstream. Ja? Mhm. Und die richten eben jetzt sehr viele informative Webinare aus. Und da war erst vor kurzem ein Webinar gewesen, das eine Autistin aus Berlin geleitet hat. Ja? Und also für mich war das extrem gewinnbringend, das mal aus der Sicht eines Menschen mit Autismus zu hören. Und am Ende hast du im Grunde so alle Stereotypen, die du im Kopf hast, die waren wie weggewischt. Ja? Und das Ganze hat dann in dem Satz geendet: Kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Das heißt, wenn ich Menschen mit Autismus einstelle, dann muss ich mich damit beschäftigen. Ja, was sind die Besonderheiten? Was sind die idealen Arbeitsumgebungen für diese Menschen? Die bringen aber auch sehr, sehr viel mit, die bereichern können, aber nur, wenn ich mich damit auseinandersetze. Wenn ich sage, wenn ich das mache, weil ich meine, das jetzt in ja, eine Autistin oder einen Autisten einzustellen, dann falle ich natürlich voll auf den Bauch und auch zu Recht auf den Bauch, weil ich muss mich schon mit den Dingen auseinandersetzen. Ja, und das ist auf der anderen Seite menschlich auch unglaublich gewinnbringend, ja, wenn du auf einmal siehst, ah, jetzt verstehe ich sehr viel mehr, wie die Menschen ticken und warum sie tun, was sie tun, ja. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also man kann das, ich habe früher mal geglaubt, das kann man so ein bisschen über den Kamm scheren, aber das ist, also da wurde ich schnell eines Besseren belehrt und dieses Autismus-Webinar, das wir dir haben, das war ganz fantastisch. Ich habe da auch sehr viel Respekt und großen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich da in diesem Capability-Netzwerk engagieren, weil das bringt uns echt weiter. Ja, ja, und das macht einfach Spaß.
Jetzt habe ich gerade so einen inneren Zwiespalt, weil der Neugieranteil in mir, der möchte jetzt voll in dieses Webinar reinspringen und alles daraus lernen. Und der andere Teil in mir sagt jetzt gerade, ich würde den Hörer gern noch weiter durch das Haus führen.
Ja.
Und ich glaube, für den Anteil entscheide ich mich jetzt auch.
Wunderbar.
Was ich noch sehr cool finde, ist, es gibt ein Zimmer, das aussieht im Endeffekt wie ein fantastisches Kinderzimmer mit ganz tollen Kinderspielzeugen, mit zwei Schreibtischen drin, nochmal mit einem weiteren Tisch, wo auch Kinder mitgebracht werden können, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, spontan der Kindergarten ausfällt oder ein Krankheitsfall da ist oder sowas. Und das finde ich total fantastisch, weil das ist eben, ich glaube, ich versuche das für die Hörer nochmal mehr einzufangen, was ich hier für ein Gefühl habe. Weil das Gefühl ist wirklich, hier wird nicht gesprochen, sondern hier wird gemacht. Also hier wird walk instead of talking. Und das finde ich total, also das berührt mich einfach richtig, weil ich fühle, dass das ernst gemeint ist. Und jetzt möchte ich mehr zu dem Kinderzimmer, der Idee dahinter wissen.
Naja, es ist ja der große Überbegriff Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich meine, ich selbst habe drei Töchter, also ich weiß ein bisschen darüber Bescheid, was das mit einem macht, dieses Thema. Und natürlich haben wir uns auch, was dieses Gebäude betrifft, mit diesem Thema beschäftigt, aber auch darüber hinaus, ja, weil es natürlich nicht nur ein Thema ist, was du mit einem Gebäude lösen kannst, sondern letztendlich, was haben wir für ein Mindset zu dem Thema? Also wie stehen wir dazu, dass Menschen Kinder haben? Und so hat das Unternehmen zum Beispiel vor jetzt, ich glaube, 1,5 Jahren einen ganz tollen Schritt gemacht. Und zwar weltweit haben wir die Elternzeit, sowohl für Frauen wie für Männer, wie auch für gleichgeschlechtliche Paare, und zwar die bezahlte Elternzeit, auf 3 Monate ausgedehnt. Ja, weil wir einfach möchten, dass sich die Menschen die Zeit für ihre Kinder nehmen, dass sie das erleben können. Ja, also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, in dem ich kleine Kinder hatte, das war überhaupt nicht möglich gewesen. Und das finde ich mal so ein Schritt, der schon mal grundsätzlich zeigt und ein Symbol auch nach außen ist. Wir wollen Menschen, die Kinder haben. Wir wollen Familien. Wir wollen die Menschen dann aber auch unterstützen, weil es ist halt ein Riesenspagat, den du machst. Ja, also gerade so in den ersten Jahren, wo du Kinder hast, jetzt guck dir in München die Situation mit den Kinderkrippen und tausenden fehlenden Plätzen an und vor allem mit bezahlbaren Plätzen. Das macht natürlich extrem viel. Und dann kam diese Diskussion eben in dem Workstream auf, ja, was machst du denn, wenn ich keinen Kinderkrippenplatz habe und jetzt fällt auch noch die Nanny aus oder die Großeltern, die das Kind sonst immer betreut haben durch Krankheit. Und da haben wir diesen Raum geschaffen, was man eben ein Eltern-Kind-Büro nennt. Ja? Und da kann ich das Kind mitnehmen. Das wird auch sehr, sehr viel wahrgenommen von unseren Vätern und Müttern. Und das haben wir eben mit tollen Spielsachen ausgestattet, so dass die Kinder da auch Spaß haben. Wir haben noch einen Funraum mit so einer überdimensionalen Wii, wo man so mit Gesten und so Dinge, also da können die Eltern die Kinder auch mal rein schicken und da eben spielen lassen. Oder manche bringen auch Jugendliche mit, die Hausaufgaben machen etc. etc. Also gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Und Kinderbetreuung ist für uns ein Riesenthema. Wir sind zum Beispiel auch gerade dabei, wir versuchen, eine öffentliche Kindertagesstätte hier im Machereiquartier zu etablieren. Da sind wir gerade mit dem Vermieter und mit der Kindertagesstätte Himburg-Campus dabei, ein Konzept zu stricken. Also wir sind jetzt schon sehr weit nach über 2 Jahren, weil da hängt wahnsinnig viel, da hängen wahnsinnig viele Behördenschritte dahinter, bis man mal die Genehmigung für so etwas bekommt. Aber wir sind jetzt sehr guter Hoffnung, dass wir so ungefähr im Sommer 2025 da eine große Kindertagesstätte bekommen werden mit fast 70 oder über 70 Plätzen. Und da stellen wir uns halt immer wieder die Frage, was kann man machen, was kann man darüber hinaus machen, um das Ganze vielleicht für Eltern noch attraktiver zu machen. Da sind wir jetzt gerade vor gut einem Jahr auf einen sehr, sehr interessantes Start-up gekommen, die Firma Ubimaster, die zufälligerweise hier auch in München sitzt. Und da sind wir eine Partnerschaft eingegangen und das bedeutet jetzt, also Ubimaster ist im Grunde eine Lernhilfe. Und zwar gehst du an dein Handy, also das Kind geht an das Handy. Mhm. Wobei, was sage ich Kind? Das geht von der 5. Klasse bis zum Abitur. Also es sind auch schon die jungen Erwachsenen mit eingeschlossen. Da geht es um die Fächer Englisch, Deutsch, Mathematik, Chemie, Physik, Französisch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und du kriegst innerhalb von 2 Minuten einen Tutor, eine Nachhilfelehrerin oder einen Nachhilfelehrer in den jeweiligen Fächern und kannst zum Beispiel eine nicht verstandene Hausaufgabe oder du bist in der Prüfungsvorbereitung über einen Chat oder über einen Videocall direkt mit der Lehrkraft besprechen. Und wir haben ein fantastisches Feedback von den Jugendlichen, aber auch von den Eltern, die dieses System kostenfrei benutzen dürfen. Und jetzt kann man sich natürlich hinstellen und kann sagen, ja, und wir machen ja so viel. Und jemand hat neulich zu mir gesagt, ja, wir können doch nicht so viel Geld für solche Dinge ausgeben. Man muss mal überlegen, ich weiß das, wie das war mit 3 Töchtern. Ja, gut, da warst du jetzt nur nicht so viel im Homeoffice, wie ich heute die Möglichkeit habe, aber die waren dann halt bei meiner Frau gestanden. Ja, und dann hast du oft das Problem, ja, sie kommen und ganz ehrlich, du hast auch nicht jede Aufgabe verstanden. Ja, weil das, da warst du halt in der Schule gerade nicht da gewesen. Und das ist so fantastisch, ja, weil es dir einfach gerade, wenn du jetzt im Homeoffice arbeitest, ja, da kommt nicht, geht nicht alle 5 Minuten die Türe auf, sobald die mit diesem System klarkommen und das geht sehr intuitiv, sehr einfach, dann rufen die da an. Ja, kriegen innerhalb von 2 Minuten und das geht 7 Tage die Woche. Das ist also eine spürbare Entlastung für Eltern, ja, oder alleinerziehende Mütter. Ja, und das sind halt Themen, wo wir innerhalb der Employee Experience, aber auch mit unseren Kollegen in der HR halt immer wieder darüber nachdenken, wo können wir einfach Dinge so besser machen, dass sich Menschen halt insgesamt in der jeweiligen Lebenssituation, in der sie sich befinden, wohler fühlen. Und das ist einfach das, an das wir arbeiten. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn du solche innovativen Lösungen findest und am Ende funktionieren die auch noch.
Mhm. Ja? Das bringt mich gerade auf diese App, weil die hattest du ja auch mir gezeigt und da ist ja wahnsinnig viel drin. Und was mich daran noch begeistert hat, ist tatsächlich, dass ihr ja auch auswertet, was wird davon genutzt, was nicht. Also jetzt nicht bei den einzelnen Personen natürlich, sondern halt Big Data, was wird im Generellen viel benutzt, was hilft, was nicht. Und damit könnt ihr dann sehr den Mitarbeitenden als Kunden quasi sehr ein kundengerechtes Experience herstellen.
Naja, ich hab mal irgendwann einen Artikel gelesen, dass es viele Unternehmen gibt, die ihren Mitarbeitenden Benefits anbieten, aber im Grunde gar nicht wissen, sind das Benefits, die Mitarbeitenden interessieren oder auch nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja, dass wenn wir Geld investieren, dass das auch eine Wirkung haben muss. Und wenn keiner daran interessiert ist, dann müssen wir die Dinge kappen und gucken, was können wir wirklich was machen, was Menschen das Leben vereinfacht. Das ist ja nicht nur in dem Spannungsfeld von Beruf und Familie. Es gibt ja sehr viel mehr dieser Spannungsfelder. Und ich habe damals dieses, wie heißt das so schön, betriebliche Gesundheitswesen bin ich gefragt worden, ob ich das übernehmen würde, BMG, genau. Und dann habe ich mir eben Beispiele angeguckt aus der Industrie, aus anderen Unternehmen, was Krankenkassen so anbieten, etc., etc. Und ich fand das einfach nur furchtbar und furchtbar staubig. Ja, das waren alles Angebote von vorgestern. Ja. Und dann haben wir gesagt, ich habe dann auch wieder mit einem Startup zusammengearbeitet, hier mit der Firma Sensible, hier auch zufällig in München. Ein total fortschrittliches, junges Unternehmen. Und dann haben wir gemeinsam eine App gebaut. Ja, also ich weiß, ich hatte gar nicht das Budget für diese App. Dann haben wir vereinbart, okay, wir helfen, das zu finanzieren. Aber ihr könnt es dann für euch nutzen, ihr könnt es dann weiter vertreiben. Und so haben wir für einen relativ schmalen Geldbeutel ein ganz tolles Produkt kreiert. Und dort finden unsere Kolleginnen und Kollegen alle Gesundheitsbenefits. Das sind zum Beispiel Beratungsgespräche, die ich direkt in dieser App vereinbaren kann zum Thema mentale Gesundheit, zum Thema Bewegung, zum Thema Ernährung. Du hast ganz viele Online-Angebote. Unsere klassischen Gesundheitsbenefits sind da auch untergebracht, ob das ein Firmenfahrradprogramm ist. Wir haben für unsere Mitarbeiter die Calm-App, was ja sehr viel mit Resilienz, mit Entspannung und dergleichen zu tun hat. Wir haben Vorsorgeangebote, also du kannst jetzt deine Grippeimpfung zum Beispiel direkt in der App buchen. Und all das haben wir reingebracht. Wir machen einmal im Jahr eine Schritte-Challenge, was einen Riesenspaß macht. Da können sich die Mitarbeiter auch austauschen innerhalb dieser App. Also wir haben es dieses Jahr mal im August gemacht. Da waren viele Menschen im Urlaub, die haben dann Urlaubsbilder gepostet und so weiter. Aber da ist auch so eine Dynamik entstanden. Mhm. Menschen sind ja natürlich viel weiter gelaufen. Also selbst ein relativ unsportlicher Mensch wie ich ist da ziemlich viel gelaufen, weil da kommt schon ein bisschen der Ehrgeiz. Wie kann ich so meinen täglichen Bewegungsrhythmus verändern? Das ist ja letztendlich das Ziel auch dahinter. Mal zu überlegen, muss ich immer mit dem Auto zum Bäcker fahren oder kann ich die 10 Minuten nicht auch mal zu Fuß gehen? Und jetzt sind wir sogar dabei, diese App auszubauen. Also wir wollen alle unsere Benefits darüber bringen. Was sich halt herausgestellt hat, und da kommen wir jetzt zu dem Thema Zahlen, was du angesprochen hast, dass dieses Angebot in der Hosentasche, ja, das ich jederzeit ziehen kann, und das sind die Menschen heute über die vielen Apps, die sie haben, ja auch gewohnt, bringt die Menschen viel näher an die Benefits, die wir haben, und umgekehrt. Ja, und so haben wir zum Beispiel mit der App erreicht, dass wir 93% unserer Mitarbeitenden auf dieser App registriert haben. Und wir wissen, dass sie über 80% aktiv nutzen.
Ja, was eine Riesenzahl ist. Also,
ist eine Riesenzahl für einen Benefit. Und wir sehen auch an den, also zum Beispiel findest du dort auch Kochrezepte, ganz viele für gesundes Essen. Und das sind so diese Kochrezepte, wo du dich durchklickst. Mhm. Ja, also du praktisch das Rezept in Arbeitsschritten nachkochen.
Jetzt schneidest du die Karotte als nächstes, kommt die Milch dazu. So.
Wir dürfen natürlich nicht wissen, welche unsere Mitarbeiter sich jetzt für das vegane Kohlrouladen-Rezept interessiert. Aber wir sehen an der Verweildauer, ja, von Menschen, die in diesen Rezepten sind, ob sie das nachkochen oder nur mal reingeguckt haben. Mhm. Ja, also wir wissen auch, hat es wirklich am Ende einen Impact, und das ist sensationell erfolgreich. Wir sind da auch total happy mit, weil wir von den Kolleginnen und Kollegen so ein tolles Feedback darauf kriegen. Und das macht Dinge halt sehr viel. Also wir ergänzen das, wir nehmen Dinge raus, wenn sie nicht besonders gut gelaufen sind. Und das ist halt wesentlich, dass du auch Gesundheitsangebote schaffst und so verbreitest, dass sie auch angenommen werden. Weil du brauchst kein Geld in eine Gesundheitsmaßnahme investieren, die keine interessiert, die an deinen Zielgruppen vorbeigeht. Und das ist richtig das, was wir erstmalig auch haben seit dieser App. Wir haben auch wirklich belastbare Daten und wissen, wo sind wir erfolgreich oder wo sind wir vielleicht weniger erfolgreich mit unserem Angebot.
Das finde ich super spannend. Vielleicht mit einem kleinen Blick auf die Uhr stelle ich noch 2 Fragen.
Okay.
Einmal abschließend, was würdest du sagen, was ist wichtig für Unternehmer, für Führungskräfte, um einen Schritt in diese Richtung mehr Wertschätzung hinzukommen? Du hast auch neulich ganz spannend, ich merke schon, es wären 3 Fragen, aber ich finde es so spannend. Ich kann wahrscheinlich jetzt noch 2 Stunden reden mit dir. Die Kraft der Wertschätzung hast du einen Artikel auf LinkedIn geteilt. Und wie würdest du sagen, was würdest du mit anderen raten, um da mehr hinzukommen? Und warum ist das auch wichtig?
Naja, also mich wundert immer das oft nicht vorhandene Verständnis dafür, dass sich Menschen, und zwar alle Menschen, im Arbeitsleben wohlfühlen müssen. Und wenn ich alle Menschen meine, meine ich auch wirklich alle, unabhängig von ihrem Hintergrund, ob Frau, Mann, ob Behinderung, ob eine andere sexuelle Ausrichtung, andere Kultur. Ja, also nimm nur mal das Beispiel, wir hatten natürlich auch Kolleginnen und Kollegen muslimische in den Workstreams, deswegen haben wir auch einen Gebetsraum. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass ich darauf gekommen wäre. Und etwas, vielleicht noch diese Geschichte am Rande, da ja, ist mir gerne. Mal eine Frau mit Kopftuch entgegengekommen aus diesem Raum. Und die hat gestrahlt. Und ich kannte sie nicht, bin auf sie zugelaufen, habe dann gelernt, dass die neue Finanzdirektorin von Animal Health und sie kommt aus Ägypten. Und sie hat gesagt, weißt du, wenn ich in Kairo in unserem Büro bin, dann muss ich in den Keller fahren zum Beten. Und hier habe ich diesen tollen Raum mit viel, viel Licht. Das macht so viel Spaß und das ist Wertschätzung. Das ist das, was wir den Menschen entgegenbringen, dass sie wissen, muslimische Menschen sind hier genauso akzeptiert wie andere Menschen. Und diese Kraft der Wertschätzung ist eben genau dieses Thema, wenn sich Menschen wohlfühlen, sind sie produktiver und sind sie innovativer. Wenn du wirklich in die, da Gallup macht ja seit, ich weiß nicht, 2 Jahrzehnten oder länger, machen die ja Erhebungen mit dem sogenannten Engagement Index. Und da sieht man drin, dass ungefähr 40% der Arbeitnehmenden im Grunde in der Phase der inneren Kündigung stehen. Das heißt, diese Menschen sind weder produktiv noch sind sie innovativ. Und das kostet Unternehmen, wir haben jetzt gerade mal so eine Zahl gelesen, 146 Milliarden in Deutschland im Jahr. So, und da ist es doch für mich sonnenklar, wenn ich solche Erkenntnisse habe, dass ich mir als Unternehmen darüber Gedanken machen muss. Also, welche Führungskultur habe ich in einem Unternehmen? Wie gehe ich um mit dem Thema DE&I? Ja, tue ich dort wirklich was oder klebe ich mir das nur außen an das Fenster, um Werbung mit etwas zu machen, was ich überhaupt nicht umsetze. Mhm. Ja, all diese Dinge gehen nur, wenn du dir Targets vornimmst, wenn du dir wirklich sagst, wo wollen wir da in einem Jahr stehen, wo wollen wir da in 2 Jahren stehen und wie schaffen wir das? Was müssen wir verändern? Was für eine Führungskultur brauchen wir dazu, dass Führungskräfte das unterstützen? Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen erschüttert darüber, wie viele Unternehmen wir haben, die das überhaupt nicht thematisieren oder die es mehr als plakative Werbemaßnahme ansehen. Es ist halt schön, wenn ich so 2 Sprüche irgendwo in den Fluren auf den Wänden habe, aber ich tue am Ende nichts. Die Frage ist auch, was habe ich denn für ein Feedback von meinen Mitarbeitenden und was tue ich denn, wenn ich ein negatives Feedback habe? Oder wenn ich einen Wunsch spüre aus der Belegschaft, tue ich etwas oder tue ich nichts? Und das ist eine ganz wesentliche Frage, um am Ende eine Kultur zu erzeugen in einem Unternehmen, wo Menschen rauskommen und sagen, da arbeite ich gern. Weil diese Menschen machen auch Werbung. Da musst du nur auf Kununu gehen, die größte Mitarbeiterplattform im deutschsprachigen Raum. Wir haben dort ein Rating von, ein Score von 4,2 und eine Weiterempfehlungsrate von 93%. Damit sind wir, wenn ich es richtig gesehen habe, die Nummer 1 unter unseren 20 wichtigsten Wettbewerbern im deutschen Markt. Und natürlich bist du dann, weil fast die Hälfte aller Kandidatinnen und Kandidaten schaut da rein. Ja, und dann kannst du auch sehr genau lesen, ja, was die Menschen schreiben, warum sie zufrieden sind oder eben auch nicht. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass mit dem neuen Büro auch die Arbeitssituation sehr viel besser beurteilt wurde wie früher, obwohl wir am Anfang durchaus Diskussionen auch innerhalb der Belegschaft hatten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auf die Menschen zu hören, ja, aber wirklich auch strukturell zu planen, wie bringe ich Führungskultur nach vorne, wie bringe ich die und AI, wie bringe ich psychologische Sicherheit, all diese Themen, wie bringe ich die rein, weil es geht am Ende nur um eine Frage. Die Menschen müssen sich wohlfühlen, damit sie am Ende innovativ und produktiv sind. Ja, und das macht ja jeden mehr Spaß. Und das Unternehmen, das zeigen ja, das ist ja längst ein No-Brainer. Es gibt zigfache Studien, die ganz klar belegen, dass Unternehmen, die da wirklich einen Plan haben, sich in die richtige Richtung zu verändern, dass die wirtschaftlich auch deutlich erfolgreicher sind. Also es ist auf der einen Seite eine ethische Frage, es ist auf der anderen Seite auch ganz klar eine wirtschaftliche Frage. Ja, und da wundere ich mich, da erinnere ich mich gerade an eine Geschichte. Ich habe mich neulich mit jemand unterhalten, der Geschäftsführer, ich glaube, der war so ungefähr in meinem Alter. Und habe eben so ein bisschen ein Statement, ein Plädoyer gehalten für die DE&I. Und der guckte mich dann an und ich habe an seinem Gesichtsausdruck gesehen, so richtig überzeugen konnte ich den nicht. Und dann habe ich gefragt, na, so richtig durchgedrungen bin ich nicht. Und dann sagt er, nö, was habe ich denn davon? Und dann sage ich, sag Ihnen ein Beispiel. Sie haben ein weibliches Top-Talent als Bewerberin. Und wenn sie ein weibliches Top-Talent ist, wird sie Ihnen ganz sicher eine Frage stellen. Wie sind meine Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen? Und wahrscheinlich werden Sie antworten, das ist, glaube ich, so eine der gängigsten Antworten, Ihnen stehen alle Türen offen. Die weiß aber schon, dass Sie gelogen haben, weil die am Vortag auf ihrer Webseite geguckt haben, wer bei ihnen im Board sitzt. Und es sind 8 Männer und eine Frau. Die weiß, dass sie gelogen haben und die wird nicht kommen. Und mit diesem Verhalten exkludieren sie über 50% ihrer Top-Kandidaten von ihrer Liste. Ich kann Ihnen ganz ehrlich nicht sagen, ich weiß nicht, wer sich das heute noch leisten kann. Ja? Und außerdem ist es eine Situation, die überhaupt keinen Spaß macht. Diese homogenen Strukturen habe ich lange genug erlebt und ich möchte sie nicht nochmal erleben.
Das finde ich einen richtig, richtig guten Punkt zum Schluss, weil ich glaube, oder nicht nur ich glaube, sondern ich sehe es, dass dieser Faktor Unternehmenskultur extrem unterschätzt ist. Und gleichzeitig hat immer wieder diese Frage, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, hey, worüber komme ich denn in Unternehmen? Entweder habe ich Freunde oder ich schaue eben online nach, wer in welchem Mitarbeiterrating gerankt ist. Und dann entscheide ich mich ja mitunter.
Ich habe da vielleicht noch eine gute Geschichte zum Abschluss, weil wir haben vor etlichen Jahren eine Geschäftsführerin bekommen. Das war übrigens die erste Geschäftsführerin, die ich in meiner ganzen Laufbahn hatte, also die erste weibliche Führungskraft. Und die hatte mir, und ich werde das nie vergessen, an ihrem ersten Tag einen Termin gegeben um 10 Uhr. Und ich weiß noch, dass ich meine Frau gefragt habe, was will eine Geschäftsführerin ich war damals noch Einkaufsleiter, was will die von ihrem Einkaufsleiter? Und dann kam ich zu ihr ins Büro und sie hat mir erzählt, eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist eine Veränderung der Führungskultur. Und zwar hin von dem, was wir klassisch als Führung kennen, zu einer konstruktiven Führungskultur. Und sie wollte das mit einem Unternehmen machen. Sie war vorher Geschäftsführerin in Australien und Neuseeland und wollte das mit einem Unternehmen machen, das in Australien, The Alliance Partnership, extrem guter Prozess, weil ich war am Anfang skeptisch. Und sie mich eben gebeten hat, in meiner Rolle als Einkaufsleiter ihr zu helfen, diesen Prozess umzusetzen. Und hat dann viele, viele Gespräche mit dieser Frau, die leider aus meiner Sicht nicht lange genug bei uns war, weil die war einfach so gut, dass der Karriereweg schnell nach vorne ging. Aber es war, ich muss sagen, für mich die beeindruckendste Führungskraft in meiner ganzen Karriere, gerade in diesem Executive-Bereich, die nicht umsonst schnell einen steilen Weg nach oben gemacht hat, weil die diese Dinge gelebt hat. Ja, die hat nicht gesagt, wir brauchen heute ein Programm, um die Führungskultur zu verbessern, dass sie einen Haken hinter eine Agenda machen kann. Oder sie hat nicht gesagt, wir müssen die I und I stärken, damit sie den nächsten Haken setzen kann. Sondern sie hat sehr, sehr gut verstanden, was bedeutet das für uns als Mensch, aber was bedeutet das auch wirtschaftlich für ein Unternehmen? Und das ist ja ein steiniger Weg. Ja, und ich weiß, ich bin Susanne Fiedler, heißt die ehemalige Geschäftsführerin, unendlich dankbar für diese Insights, die ich damals bekommen habe. Und da muss ich eben auch sagen, es war eine Frau unter all den Executives, mit denen ich zusammen, da waren viele gute Leute dabei, ohne jede Frage. Aber es war keine so eine herausragende Persönlichkeit wie sie dabei gewesen. Und das war eine Zeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich sehr viel lernen durfte, gerade über diese Themen.
Was würdest du sagen, was hat sie so herausragend gemacht? Das finde ich nochmal ganz spannend, so wenn du sagst, ja, drei Worte auf einen Punkt.
Genau das, was ich jetzt gesagt habe. Es ist kein Tick in the Box für sie gewesen. Sie hat ein unglaublich großes Verständnis gehabt über die Auswirkungen von einer konstruktiven Führungskultur oder auch eine wirklich diverse und inklusive Belegschaft zu haben. Und sie hat es nicht nur verstanden, sondern sie hatte auch diese Beharrlichkeit, diese Dinge wirklich nach vorne zu treiben und den Menschen die Veränderung hinter all dem klarzumachen und die notwendige Veränderung hinter all dem klarzumachen. Und das hat mich extrem beeindruckt, weil das ist natürlich von diesem Anspruch und dem hehren Anspruch bis dahin so etwas auch umzusetzen, ist das ein langer, intensiver Weg. Und sie ist da keine Diskussion aus dem Weg gegangen. Und ja, für mich war das am Ende, muss ich wirklich sagen, ein Wow-Erlebnis, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten. Wobei ich wirklich sagen muss, wir haben bei MSD sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, wo ich sagen muss, die da ein sehr klares Verständnis darüber haben, warum das Unternehmen diesen Schritt weitergehen muss, auch unser heutiger Geschäftsführer. Also das ist schon sehr tief, sage ich mal, in der DNA dieses Unternehmens verwurzelt. Aber es gibt halt dann immer noch so ein paar Leuchttürme, die du in deinem Leben erlebst, wo du sagst, boah, das ist jetzt mal wirklich so dieses absolute Wow-Erlebnis gewesen. Und da hatte ich einige davon, muss ich wirklich sagen.
Das klingt toll. Ich möchte sie jetzt auch unbedingt kennenlernen. Sag mal, Wolfgang, gibt es noch eine Sache, so als letzte Frage, gibt es was ich nicht gefragt habe, was du gerne loswerden möchtest, wo du sagst, hey Laura, das ist noch total wichtig, das macht den Podcast heute so richtig rund?
Nö. Eigentlich nicht. Also ich bleibe bei meinem Credo Mensch bleiben und einfach versuchen herauszufinden, was treibt eine Organisation in die richtige Richtung, und da gibt es so viele Wege, dass ich glaube ich auch noch so viele Fragen stellen könnte. Aber das ist wichtig, dass wir diesen Weg weiter verfolgen. Ich meine, guck, was heute politisch geschieht. Ja, wenn ich diese ganzen Kräfte sehe, die ja massiv dagegen arbeiten, das wird es in den nächsten Jahren nicht einfacher machen, für ein Unternehmen diese Ziele weiter konsequent zu verfolgen. Aber ich hoffe trotzdem, und ich selber stehe auch dafür, dass wir das weiterverfolgen, und wünsche mir, dass wir auch bei diesem politischen Klima ein klares Verständnis dafür einfach entwickeln, was uns weitertreibt, dass noch mehr Unternehmen das wirklich nachhaltig auf ihre Agenda nehmen. Und dann ist mir auch nicht so sehr bange, aber ich glaube, das ist noch mit vielen, vielen Diskussionen verbunden, und ich hoffe auch so nach meiner, wenn ich irgendwann mal im Ruhestand bin, noch ein bisschen weiterzuarbeiten auf diesem Feld, weil ich glaube, es bringt uns einfach menschlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich weiter. Ich will vielleicht zum Abschluss nur eine Situation benennen. Guck dir an, was homogene Strukturen in Unternehmen anrichten können. Dann denke ich nur an das große den großen Autokonzern in Wolfsburg.
An den habe ich auch gerade sofort gedacht.
Weil da siehst du, und das ist nicht das einzige Beispiel, aber da siehst du, was eine mangelnde Feedbackkultur zum Beispiel bringt, wenn Menschen sich nicht getrauen zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ja, und dann hast du einen Abgasskandal, der Milliarden von Verlusten einbringt. Und der am Ende einen Image-Schaden hat, an dem du sehr, sehr lange als Unternehmen knabbern darfst. Ich bin überzeugt davon, das würde heute bei MSD Deutschland, wäre sowas nicht mehr möglich, weil die Menschen darauf wirklich getrimmt sind und es auch verstehen, dass Compliance nicht einfach heißt, zu nicken, sondern Dinge kritisch zu hinterfragen und auch den Mund aufzumachen, wenn man merkt, hier läuft gerade was nicht in die richtige Richtung. Also ich könnte mir niemals vorstellen, dass in diesem Unternehmen so etwas passiert wie damals in Wolfsburg. Und das ist auch nochmal ein Plädoyer, letztendlich ein Plädoyer dafür zu sagen, du musst ein Unternehmen zukunftsweisend managen und darum drehen sich all diese Fragen, die wir gerade besprochen haben, wie Wertschätzung, Führungskultur, Feedbackkultur, psychologische Sicherheit, Menschen, die nicht in einer psychologischen Sicherheit sich fühlen, die werden auch nicht den Mund aufmachen. Ja, mhm. Und genau diese Menschen, die brauchen wir, um uns weiterzubringen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du für dieses Thema losgehst, weil ich finde, das ist eins der wichtigsten Themen und es macht einfach Unternehmen menschlicher und damit auch besser. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.